ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Heute geht es um das Auge Gottes, KI-Kooperationen und mehr zusammen mit Alfred Maidon. Hi.
Hallo. Es geht um mein Auge?
Nein, nicht ganz. Da kommen wir auch gleich zu. Wir starten erstmal mit Bitcoin, die Sendung. Es gibt einige Einflussfaktoren. Die Zölle auf der einen Seite beeinflussen ja sowieso die Märkte und zwischenzeitlich haben sie auch den Bitcoin beeinflusst. Dann aber natürlich die Aussicht auf, dass viele Staaten und Länder immer mehr in den Bitcoin investieren. Ja. Das ist so ein bisschen das eher Positive. Was machst du aus der Gesamtgemengelage?
Man sieht es eigentlich schon am Kursverlauf der letzten Wochen, dass der Bitcoin immer so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen guten Nachrichten, schlechten Nachrichten. Aber man muss da ein bisschen unterscheiden, denn die Zölle, welchen Einfluss haben sie jetzt auf den Bitcoin? Schwierig, eigentlich gar keinen. Es ist nur so, dass der Bitcoin relativ parallel läuft zum Aktienmarkt in den letzten Monaten, muss man fast sagen. Und wenn immer der Aktienmarkt unter Druck kommt, jetzt in dem Fall wegen der Zölle, dann kommt auch der Bitcoin unter Druck. Da sieht man diese großen Schwankungen. Wichtig ist, und das ist genau das Entscheidende, dass tatsächlich die Nachfrage nach Bitcoin und zwar von vielen Seiten immer stärker zunimmt. Wir haben zum einen nach wie vor die ETF-Käufe, die anhaltend hoch sind. Ich habe nochmal nachgeschaut, wir hatten im letzten Jahr 35 Milliarden Dollar Mittelzufluss in die Bitcoin-ETFs. Man hatte nur mit 15 Milliarden gerechnet, also deutlich mehr als gedacht. Und in der Regel ist es so, dass im zweiten Jahr von neuen ETFs die Mittelzuflüsse sogar noch größer werden. Man rechnet in diesem Jahr mit rund 50 Milliarden Dollar. Im ersten Monat, im Januar, waren es schon 5 Milliarden. Also da ist die Nachfrage hoch. Dann, wie du richtig sagst, die Bundesstaaten, mittlerweile 16 Bundesstaaten in den USA, beantragen oder wollen eine Bitcoin-Reserve haben. Da ist man auf einem guten Weg. Immer mehr Staaten schließen sich dem an. Dann kommt dazu, immer mehr Firmen kaufen Bitcoin, nicht nur MicroStrategy, die jetzt nur noch Strategy heißen übrigens. Das Micro war wahrscheinlich dem Michael Saylor ein bisschen zu mickrig. Dann noch Strategy. Nicht nur die kaufen Bitcoin, auch viele andere Firmen nehmen einen Teil ihres Cashs und tauschen es in Bitcoin. Also gleich von drei Seiten immer mehr Nachfrage. Und das wird dafür sorgen, dass der Bitcoin ähnlich wie hier diese Seitwärtsbewegung irgendwann beenden wird, und zwar nach oben. Da bin ich relativ sicher. Die Frage ist nur erstens, wann? Und zweitens, ob es vielleicht noch mal einen größeren Rücksetzer gibt? Glaube ich eigentlich nicht. Wir haben hier bei 90.000 doch eine ganz solide Unterstützung. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Ausbruch nach oben erfolgt. Es gibt übrigens einen Termin, 18. Februar, nächsten Dienstag, mal vormerken. Da werden nämlich die ersten Milliarden FTX-Gelder zurückgezahlt. Das ist ja die Kryptobörse, die vor einigen Jahren pleite gegangen ist, und die Gelder liegen seitdem brach oder waren fixiert und werden jetzt freigesetzt, werden überwiesen an die damaligen Besitzer. Man hat die Position, die es damals größtenteils gar nicht gab, aufgelöst, und das Gute ist, das Geld wird in Dollar ausbezahlt und nicht wie bei MTGOX in Krypto. Damals gab es ja Druck auf den Kryptomarkt, jetzt könnte es sogar so sein, dass viele dieser Gelder wieder in Kryptos angelegt werden. Und 16 Milliarden Dollar stehen bereit zur Auszahlung. Wenn davon nur die Hälfte zurückfließt in den Kryptomarkt, dann hätte das schon erhebliche Auswirkungen.
Dann werden wir es vielleicht wieder sehen. Er tänzelt ja so ein bisschen um die 100.000 rum, scheint ihm in diesem Tarn zu gefallen im Moment.
Finde ich jetzt eine ganz gute Gelegenheit, sich noch mal ein paar Bitcoin hinzulegen. Ein paar Bitcoin, so 20, 30 Stück, wenn man noch keine hat. Ja. Übrigens, die Leute, die über 100 Bitcoin halten, heißen ja Wale. Und die weniger als ein Bitcoin halten, weißt du, wie die heißen? Shrimps. Das sind die Shrimps.
Die passen.
Ist ja auch gar nicht so. Ein Bitcoin ist ja schon eine ganze Menge mittlerweile.
Kann sich nicht jeder leisten. BYD, da schauen wir drauf. Apropos jeder leisten. Exklusive Fahrassistenzsysteme sind bei vielen Autobauern ja recht teuer oder nur in den hochpreisigen Modellen vorhanden. Man hat jetzt God's Eye, das Auge Gottes, vorgestellt, und es soll in vielen auch günstigeren Modellen eingesetzt werden zukünftig.
Genau, in 21 Modellen soll dieses Fahrassistenzsystem, das in erster Linie fürs Parken und für Autobahnen geeignet ist, eingesetzt werden. Runter bis zum BYD Seagull, das ist der Kleinstwagen für unter 10.000 Euro. Es gibt aber drei verschiedene Versionen. Einmal die Basisversion, die bessere Version und dann die Top-Version. Je nachdem, wie teuer das Auto ist, kommt eine dieser Versionen dann rein. Und das Besondere ist, es ist kostenlos. Also es ist quasi eine Zugabe gratis von BYD. Und das ist natürlich schon nicht so schlecht, weil man natürlich dadurch wahrscheinlich mehr Marktanteile gewinnen kann, weil doch einige Käufer dadurch angelockt werden. Man hat es ja im letzten Jahr mit Preissenkungen versucht oder auch gemacht, Marktanteile zu gewinnen. Jetzt macht man das eben, indem man die Funktionen erhöht, erweitert. Kommt an der Börse sehr gut an, wie man sieht. Die Aktie nicht nur deswegen, aber auch vor allen Dingen wegen God's Eye auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das alte war bei 333 Hongkong-Dollar. Das waren, glaube ich, ja, knapp 40 Euro. Jetzt sind wir doch deutlich über 40. Und ja.
Jetzt auch auf DeepSeek tatsächlich. Das war auch eine Überraschung.
Genau, DeepSeek wird auch mit integriert. Und da ist man auch in der Lage, dann in den nächsten Monaten oder sogar Jahren diese Funktion immer weiter zu erweitern. Und ist also da in der Lage, ja, KI zu integrieren mit DeepSeek. Das war wirklich überraschend. Mhm. Und ja, insoweit ist dieser Kursanstieg auch durchaus gerechtfertigt und er könnte sich sogar fortsetzen. Haben wir noch den Langfristchart von Viva die Hard?
Ja, haben wir noch.
Ach so.
Genau, wir haben viel Wachstumsfantasie, aber wir können auch mal auf die Zahlen.
Das wäre nämlich noch schön, genau. Denn das ist nämlich interessant. Ich habe ja immer wieder gesagt, in dieser langen Seitwärtsbewegung, irgendwann wird die Aktie nach oben rausgehen und dann könnte sowas Ähnliches passieren wie im Jahr 2020. Mhm. Damals hat sich die Aktie innerhalb kürzester Zeit verdreifacht. Ich glaube, es war ein halbes Jahr. Und der Auslöser, es gab damals so mehrere Auslöser, aber ein Auslöser war, dass man damals die erste Blade-Batterie vorgestellt hat, die revolutionäre Batterie, die dazu geführt hat, dass die Autos günstiger geworden sind und das hat dann auch die Verkaufszahlen kräftig angehoben und das hat dann zu diesem Anstieg geführt. Jetzt haben wir also quasi God's Eye als Initiator einer möglichen neuen Kurssteigerung, die vielleicht nicht so stark ausfällt wie 2020, aber ich sag mal so, auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie immer noch extrem günstig. Man muss sich mal überlegen, im Jahr 2020 hat BYD 400.000 Autos verkauft. Im letzten Jahr waren es 4,3 Millionen. Also von hier bis hier im Prinzip die Autozahl verzehnfacht. Aber die Aktie ist gerade mal 30% teurer. Also da ist noch einiges an Nachholpotenzial drin und durchaus möglich, dass jetzt durch God's Eye dieses Potenzial gehoben wird.
Also in der Börse wird die Zukunft gespielt, aber auch die Gegenwart ist ja sehr vielversprechend. Das sind die Verkaufszahlen. Die
genau, neue Verkaufszahlen gab es im Januar. Ein ordentlicher Einbruch im Vergleich zum Dezember, aber wenn man mal zurückschaut, Januar, das ist klassisch, das liegt am Neujahrsfest. Da ist einfach eine Woche lang tote Hose in China, da wird gefeiert, da werden keine Autos gekauft und deswegen ist das vollkommen normal. Wichtig wird sein, wie das ganze Jahr läuft. Wie gesagt, letztes Jahr 4,3 Millionen. Dieses Jahr, ja, einige sagen, also über 5 ist safe. Es könnten auch 6 Millionen Autos werden. Das wird spannend. Es hängt eher davon ab, nicht wie die Nachfrage ist, sondern wie schnell die Produktion hochfahren kann. Man ist dabei, in China zu erweitern. Man baut ja da gerade das Werk in Ungarn, das in diesem Jahr noch produzieren soll, Ende des Jahres. Darum wird es gehen, ob man tatsächlich auch das Angebot entsprechend hoch bekommt.
Ja, und im Rest der Welt feiern wir natürlich nicht im Januar Neujahr. Und deswegen, die Overseas-Verkäufe sind auch im Januar angestiegen.
Genau, das ist wirklich erstaunlich. Nachdem es ja lange Zeit lang, also über ein Jahr hinweg, die Exporte relativ stagniert sind, gab es jetzt im Dezember und dann auch im Januar starke Steigerungen, was unter anderem auch daran liegt, dass BYD jetzt mittlerweile 4 Schiffe hat, mit denen man die Autos exportiert. Das neueste Schiff ist die größte Roro, Roll-On, Roll-Off-Fähre der Welt. Ich glaube, mit über 9000 Autos, die da geladen werden können. Ja, so ist man in der Lage, eben tatsächlich auch mehr zu exportieren. Man ist zum Beispiel in Brasilien die Nummer 1 bei Elektroautos. Man ist tatsächlich im Januar, glaube ich, sogar in Großbritannien die Nummer 1 bei E-Autos gewesen. Also da kommt man sehr gut voran außerhalb von China. Und das ist ein Markt, ja, der eben noch viel Potenzial hat.
Dann schauen wir uns noch ein aktuelles, also God's Eye haben wir ja schon gerade gesehen, diese Ankündigung. Aber jetzt genau ein Modell haben wir noch.
Genau, da sieht man nochmal den Sportwagen, der U9 und da hat man mal gezeigt, was God's Eye alles kann. Man hat nämlich dieses Auto mal auf einer Rennstrecke fahren lassen, und zwar ohne Fahrer, wie man sieht. Mhm. Das ist ganz interessant und wir hören jetzt keinen Sound, aber tatsächlich hat man im Originalvideo auch quietschende Reifen gehört. Also es ist nicht so, dass jetzt, man sieht ja, das Auto fährt jetzt nicht gerade gemütlich da über die Rennstrecke, sondern richtig schnell. Und weil das Ganze noch nicht gut genug war, hat man das auch noch einmal nachts gemacht, um zu demonstrieren, dass eben dieses autonome Fahrsystem so gut ist, dass es auch nachts
Dunkelheit
fahren kann. Ja, ganz interessant, spannend. Ist jetzt sicherlich, man weiß immer nicht so genau diese Videos, wie die so entstanden sind, aber ich glaube, dass es schon alleine darum gefahren ist.
Wir können auch nochmal auf wirkliche Fakten blicken, die auf jeden Fall vorliegen. Die Top 50 der registrierten Markenbrands 2024 sind jetzt hier.
In Europa, genau.
In Europa.
Genau, und da sieht man tatsächlich, sieht ein bisschen wirr aus. Wir machen mal jetzt ganz einfach Volkswagen, Toyota, die beiden großen Verkäufer, immer natürlich noch auf Platz 1 und 2. Wenn man mal sieht, Tesla ist ganz schön abgesackt, letztes Jahr minus 10%, nur noch auf Platz 16, was auch so ein bisschen daran lag, dass das Model Y, da hat man jetzt ja einen Refresh gemacht, haben sich viele Leute erstmal zurückgehalten im letzten Jahr und haben gewartet, bis das neue Modell kommt, ist ja logisch. Aber was auffällt, wie bei die, da haben wir es auf Platz 31, das ist relativ weit hinten, 50.000 Autos ist ja auch nicht so viel, aber Wachstumsrate 200%, also die Absatzzahlen verdreifacht, das ist wirklich schon eine Leistung. Wie gesagt, im Januar in Großbritannien tatsächlich auf Platz 1 bei den Elektroautos.
Ja. Gespannt, wo wir Ende 2020
genau, ich kann stehen. Mir vorstellen, dass BYD auf jeden Fall auf diese Seite rüber wechselt und wenn es gut läuft, fährt man mal unter die Top 10. Je nachdem, man muss an den Preisen ein bisschen was machen, was man auch kann. Hier sieht man nochmal genau die Exportzahlen in den letzten zwei Jahren, dieser deutliche Anstieg zuletzt. Und wir haben jetzt tatsächlich im Januar eine Exportquote von 22% gehabt, auch neuer Rekord. Also jedes fünfte Auto von BYD wird mittlerweile schon exportiert.
Dann lassen wir BYD mal hinter uns und wenn es da richtig gut lief und die Aktie eben, wie wir gerade gesehen haben, ja auch deutlich angestiegen ist, sind wir bei Tesla so ein bisschen aktuell das Gegenteil. Wir haben uns schon deutlich vom Rekordhoch entfernt und die letzten fünf Tage auch immer nur Verluste bei der Aktie. Was belastet hier am stärksten?
Das ist eine gute Frage. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund. Wir sehen hier das neue Model Y, das jetzt auch verkauft wird, das sicherlich die Verkaufszahlen wieder steigen wird. Man hat ja relativ schwache Verkaufszahlen für das vierte Quartal geliefert, aber das war jetzt auch gar nicht so das Thema. Das große Thema war ja auch im letzten Jahr, gerade in den letzten beiden Monaten, zum einen Trump, Elon Musk, die Verbindung, dann natürlich auch die Fokussierung auf KI, dass auch mehr Analysten dieses Thema in den Aktienkurs mit rein projiziert haben, was vorher gar nicht der Fall war. Und vielleicht hat man einfach gemerkt, dass dieser Anstieg vielleicht doch ein bisschen zu stark war. Dann wurden Gewinne mitgenommen und dann gab es doch einen größeren Abverkauf, minus 30% innerhalb von wenigen Wochen. Aber vielleicht ist hier ja auch so ein bisschen eine kleine Unterstützung da. Ich glaube, jetzt sind wir auf einem Niveau, auf dem man sich wirklich wieder überlegen kann, wenn man noch kein Tesla-Aktionär ist, vielleicht wieder ein, zwei oder auch mehr, je nachdem, ins Depot zu legen. Denn die Story ist unverändert und die KI-Fantasie ist eigentlich bei keiner Aktie größer als bei Tesla. Man ist da relativ führend, sowohl im autonomen Fahren als auch bei den humanoiden Robotern. Und wenn da aus der Richtung mal News kommen, und die werden im Laufe des Jahres kommen, im Juni soll ja das erste FSD freigeschaltet werden in Texas, in Austin. Das ist das große Ziel. Und wenn das erfolgt, glaube ich, kommt auch wieder mehr Dynamik in die Aktie. Aber im Moment ist so ein bisschen die Luft erstmal raus. Dann das mit BYD ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Jetzt hat BYD aufgeschlossen im Prinzip im Bereich autonomes Fahren oder ist zumindest näher gekommen an Tesla. Das ist natürlich, kommt bei Tesla auch nicht so gut an. Wobei die beiden Unternehmen keine direkten Konkurrenten sind, weil Tesla doch eher andere Preisklassen bedient als BYD.
Aber man muss die Konkurrenz zumindest im Auge behalten und die Anleger haben sowieso einen Blick.
Ja, natürlich. Das Beste ist, man hat einfach beide Aktien, dann ist man auf der sicheren Seite.
Dann ist man gut.
Da kann nichts passieren.
Gut, dann sprechen wir jetzt über Nvidia und auch da müssen wir eigentlich über die Konkurrenz sprechen, denn DeepSeek war ja der Auslöser, warum wir hier dann deutliche Verluste zum Teil gesehen haben. Wurde auch wieder aufgeholt, aber eben nicht ganz. Ist auch gerade in so einem Niemalsland ein bisschen gefallen.
Ja, das DeepSeek, ich kann mich ganz, ganz gut daran erinnern, das war ja vor zwei Wochen, glaube ich, an einem Montag kam dieser Mini-Crash, Nvidia größter Verlust an Börsenwert aller Zeiten, sehen wir auch gleich noch. Ich hatte gerade am Freitag vorher noch in meinem Report eine Ausgabe geschrieben, nur über KI, wie groß das werden kann, wie viele Aktien es geben wird, die stark steigen und dann am Montag kommt auf einmal diese Meldung. Aber wenn man sich das schon am Montag durchgelesen hat, also es wurde ja kolportiert, mit 6 Millionen Dollar haben die ein KI-Modell geschaffen, was so gut ist wie ChatGPT. Stimmt natürlich nicht so ganz, das war dann die letzte Ausbaustufe. Man hat wahrscheinlich doch eher auch dreistellige Millionenbeträge investiert. Man hat auch nicht die alten Chips benutzt von Nvidia, sondern wahrscheinlich neuere, was man nicht sagen durfte. Also das Ganze war dann doch nicht so wild, wie man gedacht hat. Und dann kommt natürlich noch hinzu, es ist doch gut, wenn KI günstiger wird für alle. Denn letztendlich steigert das am Ende die Nachfrage und senkt sie nicht. Also man sieht es ja auch, die Aktie hat sich wiederholt. Viele andere Werte haben sich sogar noch stärker wiederholt von diesem kleinen DeepSeek-Ausverkauf. Und alles gut.
Und man sieht ja auch, was man mit Nvidia in den letzten 10 Jahren
genau, das ist übrigens eine ganz schöne Grafik. Da sieht man mal verschiedene Aktien, die Kurssteigerung ganz unten Nvidia mit 25.900% in den letzten 10 Jahren. Mhm. Tesla nur 2.900, vollkommen enttäuschend.
Viel zu wenig.
Sieht wirklich wenig. Gegen Nvidia ist irgendwie alles klein. Aber hier, da sind die Balken relativ gleich lang oder ähnlich lang zumindest. Das sind die maximalen Kursverluste während dieser Kurssteigerung. Und da sieht man mal, Nvidia hat in der Spitze mal 66% verloren. Und das ist genau der Punkt. Man fährt solche Renditen nur dann ein, wenn man diese Aktien auch hält und sich nicht von durch was auch immer bedingte Kursschwächen aus dem Markt drängen lässt. Meta teilweise 77% gefallen, Netflix 76%. Also das sind schon, das sind mehr als Korrekturen. Und da muss man schon die Nerven behalten, um dann diese Aktien auch durchhalten zu können.
Aber man sieht ja dann zumindest bei den Werten, dass es sich auch eben lohnt.
Genau, da, jetzt sieht man hier nochmal, sieht so ein bisschen aus wie so eine Herzfrequenzkurve.
Ja. Der erste ist der Patient tot, dann lebt er doch wieder.
Genau,
wieder
dann lebt er aber ganz ordentlich. Das sind die Veränderungen an Börsenwert bei Nvidia zurück bis, bis 99. Da sieht man natürlich, damals als Nvidia klein war, da waren die Ausschläge so minimal. Und hier sieht man, das ist wirklich spannend, am 31. Juli ist Nvidia mal kräftig gestiegen, ich glaube nach Quartalszahlen. Das war der größte Börsenwertanstieg aller Zeiten mit 326 Milliarden Dollar an einem Tag. Mhm. Und ein halbes Jahr später hat man dann auch gleichzeitig, das war dann DeepSeek mit 593 Milliarden Dollar, den größten Eintages-Börsenwertverlust aller Zeiten. Also zwei Rekorde, eine Aktie innerhalb von einem halben Jahr, das ist schon
Respekt. Schon gut. Ja. Gut, dann machen wir gleich weiter mit Apple, die arbeiten jetzt zusammen mit, wir bleiben jetzt wieder mit...
Achso, vielleicht nur kurz ein Nvidia, nach wie vor KGV 30, Gewinnwachstum immer noch 50%, immer noch nicht teuer.
Apple arbeitet mit Alibaba zusammen, kooperiert in Sachen KI für die Smartphones, die eben in China verkauft werden sollen in Zukunft. Klingt nach einer sinnvollen Kooperation, könnte den Markt da auch wieder ein bisschen beleben.
Ja, ist für Apple auch extrem wichtig, weil man hat ja gerade im vierten Quartal in China doch einen ordentlichen Einbruch bei den iPhone-Verkäufen gehabt, weil die iPhones eben keine KI-Funktion haben und viele chinesische Konkurrenten das eben schon in ihre iPhones integriert haben, Samsung, Huawei und wie sie alle heißen. Und darum ist es wichtig, dass Apple jetzt da auch vorankommt. Und man hat es mit Baidu versucht, das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt mit Alibaba ist man wohl auf einem guten Weg. Die Geräte sollen wohl schon bald in den Handel kommen mit den KI-Funktionen. Und ja, das hat der Aktie ein bisschen geholfen, die ja auch lange Zeit seitwärts gelaufen ist. Und ich bin gespannt, wann diese Handys auf den Markt kommen. Das Problem ist bei Apple tatsächlich wieder Thema Bewertung. Ähnliches KGV wie Nvidia. Wir reden 30, 32 hat Apple. Aber das Wachstum bei Nvidia 50% und Apple wächst mittlerweile noch einstellig. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Ich glaube, sehen wir gleich an der Grafik noch, dass das Wachstum nicht Schritt halten kann mit der Börsenkursentwicklung.
Genau, sehen wir.
Da sehen wir uns mal. Das ist zurück bis 22, also die letzten drei Jahre. Da ist der Umsatz um knapp 5% gestiegen. Der Gewinn ist um 4% zurückgegangen, also fast konstant. Und die Aktie hat in der Zeit 40% zugelegt. Das ist wieder der Punkt. Bei Nvidia ist es so, dass Gewinnwachstum und Aktienkurs parallel sich entwickeln. Und hier hat sich nur der Kurs entwickelt und Umsatz und Gewinn nicht. Und das läuft in Richtung Überbewertung hinaus, logischerweise. Überbewertungen können lange anhalten, aber sie können auch mal irgendwann sich wieder abbauen. Also für mich ist Apple jetzt nicht die Top-Aktie, die man jetzt aus dem Tech-Sektor unbedingt haben sollte, weil tatsächlich das Wachstum einfach nicht da ist.
Wie sinnvoll ist denn die Kooperation aus Sicht von Alibaba?
Das ist natürlich super, klar. Für Alibaba eine tolle Nachricht ohnehin. Für den ganzen Tech-Sektor in China gab es jetzt ja viele gute Nachrichten. DeepSeek war eine gute Nachricht. Jetzt die Geschichte mit Alibaba und Apple. Das zeigt eigentlich, dass die Chinesen im Technologiebereich jetzt auch wieder am Start sind. Die Aktien waren ja wirklich runtergeprügelt. Alibaba war mal bei $300 und war runter bis auf 70, 80, jetzt sind wir zumindest wieder bei 110 und wenn dieses Hoch hier rausgenommen wird bei um die 120, dann könnte da nochmal richtig was passieren. Auch andere Aktien sehen gut aus, also Tech in China ist im Kommen. Das sieht man übrigens auch hier. Das ist Vergleich der US-Tech-Aktien mit den China-Tech-Aktien. Es gibt ja in den USA ETFs, das US-Tech-Aktien-ETF heißt QQQ und das chinesische heißt CQQQ, logischerweise C für... China und im letzten Jahr, das Blaue sind die China-Tech-Aktien, da gab es diesen kräftigen Anstieg, diese Monster-Rallye in China. Da haben wir das Niveau in etwa gehalten, 47% plus im letzten Jahr und die US-Tech-Aktien nur 20% plus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn man sich das längerfristig anschaut, dann sieht man, dass die China-Tech-Aktien wirklich eine sehr, sehr harte Zeit in sich haben. In den letzten 5 Jahren haben sie 20% an Wert verloren, während die US-Tech-Aktien um 125% gestiegen sind. Und wenn wir noch länger zurückgehen, wird es noch dramatischer.
Kommt jetzt.
Das ist zurück bis 2010. In der Zeit haben US-Tech-Aktien über 1000% zugelegt und China-Tech-Aktien gerade mal 70%. Das ist für 15 Jahre eine sehr überschaubare Rendite. Ja, gut, ich glaube jetzt nicht, dass sich die Lücke hier schließen wird, aber zumindest könnte sie sich doch ein ganzes Stück verkleinern. Also China-Tech-Aktien sollte man durchaus mal auf dem Radar haben.
Dann tun wir das auf jeden Fall für die Zukunft. Jetzt kommen wir aber trotzdem auf die US-Tech-Werte.
Ach so.
Erstmal wieder zurück.
Hatten wir nicht noch
einen? Ach ja. Noch eine Grafik? Nein.
Baidu kommt schon noch, ne?
Baidu kommt noch,
ja, genau. Ja, ja, hätte man eigentlich jetzt gleich machen müssen. Aber egal, passt schon.
Machen wir erstmal Palantir. Zu diesem Mega-Anstieg.
Genau, wir waren bei KI, bleiben wir bei KI. Palantir ist ja die KI-Vorzeigeaktie der letzten fast 2 Jahre gewesen. Im letzten Jahr plus 370%. Und das hat offenbar nicht gereicht. In diesem Jahr nochmal plus 50 seit Jahresbeginn. Klar, man hat jetzt gute Zahlen vorgelegt, besser als erwartet. Man hat neue Kooperationen, auch alles schön und gut. Aber so langsam stellt sich schon die Frage, die Frage stellt sich immer, wie hoch ist eine Aktie bewertet? Wir sind jetzt, glaube ich, mit dem 70-fachen Umsatz. Also ein KGV von 70 wäre schon gut, aber 70-facher Umsatz, das KGV liegt irgendwo bei 200. Das ist schon ambitioniert und ich habe, glaube ich, auch schon bei 60 oder 70 gesagt, ich würde jetzt da nicht mehr einsteigen, aber bei 110 dann umso weniger. Und auch hier sieht man nochmal, glaube ich, in 2 Grafiken, die ich dabei habe, genau, wie teuer Palantir wirklich ist.
Wir vergleichen es mit Nvidia, haben wir, glaube ich, drauf, Cisco und Amazon. Ja, Langfristchart.
Achso, dann nehmen wir nochmal den Langfristchart. Ja, da sieht man schön, das ist, also es gibt diesen Begriff Fahnenstange und ja. Also das ist nun wirklich eine. Und ja, das kann natürlich jetzt so nicht weitergehen. Die Frage ist, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt massiv einbrechen wird, aber zumindest, glaube ich, gibt es in den nächsten Monaten spannendere Aktien aus dem KI-Sektor. Ich habe jetzt in meinem Report mittlerweile 10 Werte aus dem KI-Bereich, die hochinteressant sind. Und da kann man, glaube ich, schon mal sich andere Favoriten suchen als die, die jetzt schon dermaßen gut gelaufen sind.
Das sind quasi nicht die üblichen Verdächtigen.
Genau, ja. Da gibt es auch ein paar andere, die
unbekanntere und 2, 3.
Die ich hier auch nicht erwähnen werde, die bleiben
unter
Verschluss.
Ja. Genau, das ist der Vergleich mit den anderen.
Genau, das ist tatsächlich der Kurs-Umsatz-Verhältnis. Da sieht man, also Palantir mit dem 76-fachen Umsatz bewertet. Im Vergleich dazu Nvidia nur mit dem 25-fachen. Der Unterschied ist nur der, dass Nvidia eben weitaus profitabler ist. Deswegen ist das bei Nvidia kein großes Problem. Während normale Tech-Aktien wie Cisco oder Amazon mit dem 4- bis 5-fachen Jahresumsatz bewertet sind. Das ist also schon, ja, da muss man nicht mehr viel zu sagen.
Dann kommen wir wieder auf oder nach China zurück.
Man sieht übrigens hier, auch Cisco und Amazon waren mal
die 2000.
zur Jahrtausendwende so hoch bewertet, aber das ging dann ganz schnell wieder runter. Ja.
Und trotzdem waren sie nicht so krass.
Nee, so krass war es nicht. Ja.
Baidu, genau, da wolltest du noch drauf zu sprechen kommen. Und auch da, wie weit ist man denn in Sachen KI bei Baidu?
Auch weit Baidu ist vorne. Eigentlich am weitesten. Man macht schon sehr lange KI, man hat auch schon lange ein eigenes Modell, Ernie genannt, ähnlich wie ChatGPT. Man hat viele Milliarden investiert und man will in diesem Jahr endlich diese KI-Modelle, die man entwickelt hat, monetarisieren. Da ist man auf einem guten Weg. Dann hat man dazu noch seinen eigenen autonomen Fahrdienst, Apollo. Also eigentlich ist bei dir sehr gut aufgestellt. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit Apple, das hat nicht so funktioniert. Das hat so ein bisschen, ja, die Aktie nicht groß belastet, aber dafür gesorgt, dass sie zumindest nicht stark gestiegen ist. Und das nächste Problem ist so ein bisschen auch, Baidu ist ja eigentlich die chinesische Google und da läuft das Anzeigengeschäft, ja, es wächst halt nicht. Seit 2, 3 Jahren ist da wirklich ein bisschen der Wurm drin. Es ist stabil, aber es wächst nicht. Aber, und das ist eigentlich die gute Nachricht, das Ganze sichert so ein bisschen nach unten ab. Und oben raus habe ich die KI-Fantasie. Und die könnte in diesem Jahr wirklich sich auszahlen. Die Aktie hat nochmal kurz ein neues Tief gemacht im Dezember und ist jetzt eigentlich zumindest wieder auf dem Weg so ein bisschen nach oben. 200-Tage-Linie sind wir dran. Das ist für mich eigentlich so die spannendste China-Tech-Aktie, die man im Moment haben kann.
Dann haben wir noch eine amerikanische. Innodata hast du uns so mitgebracht.
Genau, nur mal zu zeigen, was ich so in meinem Report mache. Die Aktie hatte ich im Januar empfohlen. Da sieht man es noch kurz. Erstmal hat sie sich ich glaube sogar fast halbiert, kaum noch zu erkennen. Von 10 Euro runter bis auf fast 5. Jetzt stehen wir mittlerweile bei 40, hat sich also vervierfacht. Ist auch so ein Nischenanbieter, eine Firma, die Daten aufbereitet für KI-Modelle und fast alle großen Tech-Firmen nutzen die Leistung von InnoData, den Service. Und auch hier gilt, trotz dieses Anstiegs, die Firma ist mitgewachsen, entsprechend ist InnoData noch immer nicht zu hoch bewertet und hat noch immer Potenzial. Aber natürlich nach diesem Anstieg hier, das war nach extrem guten Zahlen, da hat sich die Aktie mehr als verdoppelt innerhalb kurzer Zeit, ist diese Seitwärtsbewegung vollkommen normal. Aber wir warten auf den nächsten Schub.
Auch der nächste Wert ist mir schon des Öfteren im Maidan Report über den Weg gelaufen. Iris Energy, hast du auch vor ein paar Wochen hier dabei gehabt. Was hat sich denn seitdem getan?
Ja, nicht viel. Also gut, klar, man kann jetzt hier so einen schönen Aufwärtstrend eigentlich erkennen. Unter großen Schwankungen, auch natürlich Iris Energy, auch ein Wert, der natürlich auch unter dem DeepSeek-Problem gelitten hat, weil der Bitcoin auch runter ist. Iris Energy ist ja eigentlich ein Bitcoin-Miner, der aber verstärkt auch seine Rechenkapazitäten für KI-Modelle vermietet, anbietet und damit Margen einfährt von jenseits von 90%. Also ein sehr profitables Geschäftsmodell. Und ich finde, ja, die Aktie ist noch viel zu günstig. Auch für andere Bitcoin-Miner gehen diesen Weg. Und die Rechenleistung muss ja drastisch erhöht werden. Microsoft will, glaube ich, 80 Milliarden Dollar investieren. Amazon hat nochmal gemeldet, wie viele Milliarden man. Also es sind dreistellige Milliardenbeträge, die vor allem in Rechenzentren investiert werden müssen. Und da ist natürlich gut, wenn man wie Iris Energy diese Rechenzentren schon hat. Man expandiert gerade nochmal gewaltig. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis hier auch mal so ein richtig mal so ein Ausbruch erfolgt. Klar, da ist natürlich hier die Marke von 15 wichtig. Schau mal, da haben wir doch ein Dreieck sogar. Der Flo Söllner macht da immer so viele Dreiecke. Ja, jetzt habe ich auch mal eins gemacht. Endlich.
Ein großes
Dreieck. Ja, warten wir auf den großen Ausbruch. Es ist so ein bisschen das Problem, dass diese Bitcoin-Miner immer noch sehr stark korrelieren mit dem Bitcoin. Klar, der ist natürlich wichtig. Aber ob er jetzt nur bei 90 oder bei 100.000 oder bei 80.000 steht, ist jetzt nicht so entscheidend. Iris Energy ist eine Firma, die ihre Bitcoin sofort verkauft. Also nicht so abhängig ist wie andere Bitcoin-Miner, die Bitcoins horten. Und gerade dieses KI-Leasing-Geschäft, das ist eigentlich so die große Zukunft, wo das Geld verdient wird. Darum sehr spannende Aktie, die sich durchaus mal vervielfachen kann auf Sicht von mehreren Jahren.
Last but not least kommen wir jetzt noch auf Robinhood zu sprechen, die heute nach Handelsschluss, heute am Mittwoch, Zahlen auch vorlegen werden.
Ach so, ja, stimmt, genau. Habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja.
Also wird spannend.
Wird spannend. Darum, also abgesehen, ich sage ja immer, vor Zahlen würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwo einsteigen, auch bei Robinhood nicht. Zumal die Aktie natürlich auch einen irren Lauf hinter sich hat. Robinhood ist der ganz klare Gewinner von dieser verstärkten Handelsaktivität, sowohl im Kryptobereich als auch beim Aktienmarkt. Die Privatinvestoren sind wieder da, machen Konten auf, traden mehr und das hilft natürlich Robinhood ungemein. Und vielleicht schauen wir mal den Langfristchart an, denn auch das ist eine laufende Empfehlung im Magno Report. Und da sieht man mal, oder ich zeige es mal, ich habe die Aktie empfohlen im Sommer 22, also ungefähr hier. Und dann ist erstmal eineinhalb Jahre nichts passiert. Und damals notierte Robinhood, ich kann mich erinnern, 6 Milliarden Dollar Börsenwert. Das war ungefähr genau der Cashbestand, also auf Cash-Niveau. Und da habe ich gedacht, kann jetzt nicht mehr viel schief gehen. Ist auch nicht viel schief gegangen, aber es war eben eine sehr lange Wartezeit. Und das ist wieder die Sache, man muss bei guten Aktien eben auch mal Geduld haben. Und dann ganz wichtig, als dann der Anstieg passiert ist, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe nach einer Verdopplung die Hälfte der Position verkauft. Und habe den Rest aber weiter laufen lassen. Weil wenn man nämlich hier komplett aussteigt, dann verpasst man eigentlich das beste Gut. Es konnte hier keiner wissen, wie es weitergeht. Aber wenn ich einen Teil verkaufe, dann habe ich zumindest meinen Einsatz wieder raus und dann kann ich die Gewinne laufen lassen. Und genau das ist auch so ein bisschen die Strategie im Magnum Report. Möglichst, also erstmal viele Aktien empfehlen und kaufen und dann die guten lange durchhalten und die nicht laufen, dann nach und nach wieder teilweise verkaufen. Und wichtig ist, die wirklich guten Robinhood mittlerweile mit 580% im Plus seit Kauf, die weiterlaufen lassen. Und ich lasse die Aktie auch immer noch weiterlaufen. Man sieht es ja, wir sind immer noch nicht auf Rekordhoch.
Ja, der hat der Meme-Aktienhype damals.
Ja, genau, das war damals der Meme-Aktienhype. Und, aber auch da ist vielleicht noch nicht Schluss. Insoweit Tesla liegt, ist mittlerweile bei 2100% plus seit Kauf, 570%. Das sind solche Aktien, wenn ich 10 Aktien habe und habe eine, die so läuft, dann können die anderen 9 machen, was sie wollen. Ich bin wahrscheinlich immer noch im Plus. Und das ist genau der Trick, wie man an der Börse Geld verdient.
Und wer, ja, nochmal, die Regie hat sehr gut mitgeschnitten.
Ja, toll.
Deine Seite, themeinundreport.de, da kann man sich eben anmelden für den Börsenbrief, wenn man das möchte.
Genau, und wer sich jetzt anmeldet, kriegt sogar mit der Bestellbestätigung gleich noch eine KI-E-Auto-Aktie mit auf den Weg, die sich vervielfachen kann.
Oh. Kriege ich die auch, obwohl ich schon angemeldet bin?
Nein.
Oh. Dann muss es mir gleich im Nachhinein verraten. Nein. Dankeschön, Alfred, für die heutigen Einschätzungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder und würden uns natürlich freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Bis dahin.